In dieser Folge geht es um Depressionen und den Umgang einer Person damit. Wenn du selber unter Depressionen leidest oder dir nicht sicher bist, dann überlege dir, wie und mit welcher Unterstützung du diese Folge anhörst. Ich ermutige dich, die Hilfe zu holen, mit jemandem zu sprechen oder das Hilfetelefon in der Folgenbeschreibung oder den Shownotes zu nutzen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 52, heute mit Lucky Loot und wir sprechen über Depressionen. Ich bin echt gespannt, los geht's. Hallo Ludger.
Hallo Dennis.
Ich habe dich gerade angekündigt mit Lucky Lut. Ist das ein Künstlername? Kann man das so sagen?
So ähnlich. Ja. Ich weiß noch gar nicht genau, was es genau ist. Es ist ein Arbeitstitel.
Aber man findet das auf deiner Homepage, ne?
So heißt die Homepage.
So heißt die Homepage, genau.
Lucky Lut.
Direkt die Werbung am Anfang.
Das ist gut, gell?
Ja, das ist sehr gut. Sonst vergessen wir das. Ludger, es ist total spannend, dass du hier in meiner Bude mir gegenüber sitzt, weil es gibt eine ganz verrückte Geschichte zu dir, wie du in diesen Podcast gekommen bist. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr cool, weil ich irgendwann mal eine Nachricht oder einen Anruf, ich weiß gar nicht, bekommen habe und sag so, hey, ich höre immer deinen Podcast und ich könnte auch mal darin vorkommen, hast du gesagt. Und dann bin ich immer skeptisch, weil ich immer so denke, ja, okay, das denkt man vielleicht so, wenn man das hört und so. Und dann hast du gesagt, habe ich gefragt, ja, okay, in welches Thema denn? Und dann sagt er, ja, Depressionen. Und dann habe ich gedacht, oh, okay. Weil da war sofort auch so das Gefühl, das ist aber ein schweres Thema. Und dann haben wir irgendwie einfach ein bisschen gequatscht, haben uns mal ausgetauscht und so. Und ich habe gemerkt, du willst da wirklich drüber reden, auch weil du willst, dass da irgendwie mehr Öffentlichkeit zukommt und dass du einfach von dir erzählen kannst und so. Und dann haben wir noch ein bisschen weitergequatscht und so. Und dann habe ich gedacht, doch, ich will das wirklich. Ich finde es ganz spannend, auch deine Geschichte zu hören, auch wie du da reingekommen bist und so. Und erstmal direkt am Anfang beeindruckt mich das, dass du bereit bist, hier zu erzählen. Finde ich richtig cool. Und bei Immer Sommer geht es aber erstmal so los, dass ich dich frage, was ist dein Lieblingssommergetränk? Und wenn Leute bei mir hier zu Hause sitzen, dann versuche ich das zu besorgen. Es gibt hier in Good Old Wetter kein Augustiner Edelstaub. Denn das ist dein Lieblingssommergetränk, hast du gesagt?
Das
Dann habe ich gedacht, was können wir denn jetzt machen? Wenn die Folge rauskommt, ist, glaube ich, gar nicht mehr Winter. Wobei, weiß ich noch gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, ich bringe dir mal ein Bier mit. Du hast ja gesagt, ein helles ist so deins, ne? Das ist ein Dortmunder Kronen, so in Klammern Werbung. Und wir trinken jetzt ein Winterbier, so mit hier an diesem Sommertisch im Podcast und habe gedacht, wir testen das einfach zusammen. Es sei denn, du sagst mir jetzt, sorry, aber ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, kein Winterbier zu trinken.
Nö, wir können das gerne tun.
Ja, dann. Genau, du schützt dir bestimmt gut selber ein. Du kannst auch aus der Flasche trinken. Das darf man auch gerne hören, dass wir es uns gut gehen lassen.
Ich näher ans Mikro.
Ja.
Beim Einschenken.
So, und als allererstes, also du trinkst gerne Helles, Augustiner Helles. Wie kommt das, dass du das magst? Wo hast du das getrunken?
Ich habe mal ein FSJ gemacht.
Ja.
In Bayern.
In Bayern.
Am Starnberger See.
Ja.
Und da.
Ach, das riecht krass, ne?
Gibt es das Augustiner.
Mhm.
Und das Edelstoff haben wir halt immer nach dem Feierabend am Seeufer getrunken.
Ich war heute extra noch mal im Laden und der hat gesagt, ja, eigentlich haben wir das da. Heute aber nicht, hat er gesagt. Voll doof.
Schade,
ja. Schade, ja. Also, cheers auf die Folge.
Prost.
Prost. Mhm. Ja. So schmeckt Dortmund. Lübcke. du bist Künstler, du bist Musiker, du bist Komponist, du bist Arrangeur. Da musst du mir gleich nochmal erklären, was das genau ist. Du bist Pianist und bist offiziell unterwegs in Deutschland und machst ganz viel Musik, gibst Wohnzimmerkonzerte. Kann ich sagen, dass du Straßenmusiker bist? Ist das richtig?
Das ist auch Teil meiner Arbeit.
Das ist auch Teil der Arbeit, ja. Sehe ich nämlich immer bei Social Media. Sehr spannend. Und du hast, also auf deiner Homepage kann man eben auch sehen, was du alles machst und so, hast auf jeden Fall eine große Leidenschaft für Musik, so. Was müssen wir noch über dich wissen? Wer bist du?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist ja schon fast therapeutisch. Ja. Wer bin ich?
Wer bist du, ja.
Und wenn ja,
wähle aus.
Ja, ich würde sagen, Lebenskünstler auch. Also ich habe viele Lebensbrüche erlebt, auch im Zusammenhang mit der Depression und auch viel über mich neu lernen dürfen. Und ich bin auch noch im Prozess, würde ich sagen. Deshalb fällt es mir jetzt schwer, so eine abschließende, schnelle Antwort auf so eine tiefe Frage zu finden.
Aber ein paar Rahmenbedingungen aus deinem Leben?
Ja, ich mache gern Sport. Also gerade auch wieder mehr Tischtennis. Ich habe mal im Verein Tischtennis gespielt.
Oh, okay.
5 Jahre lang im Heimatort, wo ich aufgewachsen bin.
Du hast gerade gesagt, du bist auch Tanguero, ne?
Tanguero, angehender Tanguero. Ich lerne. Angehender
Tanguero, ja.
Seit Anfang 2020 habe ich den Tango Argentino für mich entdeckt und bin da gerade total Feuer und Flamme, weil ich jetzt, ich würde mal sagen, ich bin nicht mehr kein blutiger Anfänger mehr. Ich bin Anfänger.
Okay.
Also es gibt so, manche sagen so 10 Jahre,
ja?
Muss man das tanzen, dann kann man es erst.
Okay.
Und ich bin jetzt im 4. Tango-Jahr.
Ach, da gibt es andere Zeiten. Was ist denn ein Tango-Jahr? 6 Monate?
Oder? Nee, nee. Also ganz normales Jahr. Aber manche Leute sagen so 10 Jahre musst du erstmal richtig viel Unterricht nehmen und tanzen.
Ah, verstehe.
Okay. Weil es halt nicht so einfach ist.
Ja. Gut. Technisch. Wir werden heute eh auch noch viel über dein Leben reden. Deswegen brauchen wir jetzt gar keine Biografie von dir oder keinen Lebenslauf. Aber du bist bereit. Und da will ich echt erstmal sagen, finde ich richtig cool, zu erzählen von deiner Depression. Du sagst jetzt momentan, aktuell geht's dir gut. Du bist in einer guten Phase. Und hast gesagt, du möchtest einfach erzählen. Mal ganz am Anfang, warum willst du über Depressionen in einem Podcast reden?
Ja, mir ist es einfach ein Anliegen. Ich glaube, das ist ein Thema, manche nennen das ja auch mentale Gesundheit, um das mal positiv zu formulieren. Also wenn die Depression abwesend ist, ja, kümmere ich mich auch um eben meinen psychischen Zustand. Ja. Weil wir sind ja sehr auf Körper, unsere Medizin ist sehr auf Körper ausgerichtet, sage ich mal. Und dann halt, oh, mir geht's jetzt, Körper ist alles irgendwie gecheckt worden vom Arzt und so weiter. Und dann habe ich plötzlich so, oder vielleicht geht's auch anderen so, dass sie dann denken, was stimmt mit mir nicht? Mhm. Also mein Körper ist doch gesund. Mhm. Warum geht's mir irgendwie nicht gut?
Mhm.
Und das sind ja dann, was man Psyche nennt, ja, oder psychische Gesundheit. Psychische Gesundheit ist eigentlich auch ein schönes Wort.
Und das heißt, dir ist es wichtig, um da irgendwie einen Beitrag zu leisten, sozusagen.
Genau, ich habe halt irgendwie in dieser Phase, wo ich mich dann mit der Depression so auseinandersetzen musste, zwangsläufig, ist ja keine Wahl, ne? Du wirst vor Dinge gestellt.
Ja, klar.
Und da ist mir so aufgefallen, dass ich in der Schule eigentlich zum Beispiel, ich war auf einem ganz normal allgemeinbildenden Gymnasium, da war das eigentlich nie Thema. Also es gibt kein Schulfach.
Mhm.
Also ich hatte das nicht. Vielleicht gibt es mittlerweile so ein bisschen, es gibt an manchen Schulen so ein bisschen Psychologie-Grundlagen als Wahlbereich in der Oberstufe oder so. Aber ich finde das Thema eigentlich so wichtig und es kommt so wenig vor, beispielsweise in der Schule.
Ja.
Und da finde ich halt das Medium Podcast super gut geeignet, weil man da einfach auch hören kann. Also
ja, das stimmt.
Die Hemmschwelle ist so gering. Einfach mal Podcast hören. Und ich habe auch selber sehr, sehr viel gehört von anderen Betroffenen. Und das hat mir geholfen, das einmal für mich zu akzeptieren, aber auch damit umgehen, zu lernen, damit umzugehen. So.
Cool, ja. Ja, ich habe ein bisschen ähnlichen Zugang dazu. Ich merke auch, ich wollte das schon immer mal machen. Ich habe gemerkt, das Thema Depression war immer auf meiner Agenda, weil ich habe eine Beraterausbildung, habe ich auch schon öfters hier im Podcast erzählt, und merke, dass ich dass mir das wichtig ist, manche Tabuthemen und Themen, über die man nicht viel redet oder die einfach nicht in der Öffentlichkeit sind, auch zu sprechen, damit einmal ein Beitrag dazu geleistet wird, dass man mehr drüber redet, weil das, glaube ich, wichtig ist. Und ohne den Anspruch zu haben, dass wir jetzt beide als Ärzte oder Fachleute hier reden, aber einfach aus meiner Erfahrung, wie oft mir das im Alltag begegnet, weil Menschen sich öffnen, oder auch als Seelsorger, würde ich sagen, ist es wichtig, weil ich immer wieder erlebe, dass Leute sagen, oh, ich habe das hier gar nicht richtig, ich kann das nirgendwo platzieren. Mir fällt es auch schwer, mit Leuten darüber zu reden. Und wenn man sich dann öffnet, erlebt man mit einer Depression, so ist zumindest meine Erfahrung jetzt, weiß nicht, wie es dir ging, auch immer noch, dass man total oft so erstmal nicht ernst genommen wird. So, ne? Also weil so Sprüche kommen, wie sei doch nicht so traurig und so, oder das wird schon wieder und so, ne? Und auch die.
Oder der schönste Spruch, ja. Jetzt reiß dich doch mal zusammen.
Reiß dich mal zusammen, genau. Und das einfach auch davon zeugt, wie wenig Leute wissen über das, was es ist, also was eine Depression auch ist, und gleichzeitig auch, wie unterschiedlich das sein kann, ne? Also und auch wie unterschiedlich intensiv, wie unterschiedlich auch von der Form her das sein kann und so. Aber wir wollen gar nicht so sehr auf diesen Aspekt gehen, aufzuklären, was Depression alles sein kann. Das kann man auch gut googeln oder andere Podcasts hören. Uns geht es ja um die Geschichte und wie du das gemacht hast, wie du damit umgegangen bist, wo es für dich schwierig war und so. Doch bevor wir da einsteigen, noch mal kurz zurück. Zwei Dinge, die in deinem Leben auch eine Rolle spielen, wo du vielleicht mal kurz erzählen kannst, was das für dich ist und was das für eine Rolle spielt oder auch vielleicht in deiner Geschichte eine Rolle gespielt hat. Du bist jemand, der Musik liebt. Was magst du an Musik? Du hast mich gewarnt, dir diese Fragen zu stellen, weil jetzt einfach 30 Minuten später
sprengen. Ja.
Ja, ich gehe dazwischen.
Was liebe ich an Musik? Erstmal die Klänge, glaube ich. Mhm. Ich bin jemand, der liebt Klangfarben, Klänge. Ich höre gern Geräusche. Mhm. Auch Geräusche. Geräusche können auch Musik sein. Mhm. Anderes Thema. ja, und am Jazz zum Beispiel, ich habe mich ja, ich habe noch nicht immer Jazz geliebt oder gemocht, aber ich bin immer tiefer so in die Musik eingestiegen und irgendwann kam auch eine Leidenschaft für Jazz, Klavier auch total hoch.
Okay.
Aber ich habe mit 8 angefangen, Klavier zu lernen, weil ich das irgendwie wollte. Ja. Das war wohl auch intrinsisch, wie man so schön sagt. Mhm. Wurde auch gefördert. Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie das auch immer unterstützt haben. Ja. Die unterstützen mich bis heute. Das ist eine super Sache. Mhm. Bin ich total dankbar für. Mhm. Und mit Beginn des Studiums hatte ich die Chance, in der Big Band dann zu spielen, von der Musikhochschule, mhm. also mit angehenden Profi.
Als Pianist?
Zunächst am E-Bass zuerst, mhm.
okay.
aber später auch am Klavier.
Okay.
Und da hat dann meine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Jazz begonnen.
Ja, okay.
Aber die Liebe war da schon immer zu diese coolen Klänge, die ja nicht jeder mag. Manche mögen das ja überhaupt nicht, was ich auch irgendwie verstehen kann. Und ich liebe aber gerade die Vielseitigkeit und die Komplexität.
Okay, cool. Vor allen Dingen Jazz ist ja nicht unbedingt improvisiert immer, aber es hat ja auch eine große Freiheit, ne?
Es ist nicht alles immer improvisiert, aber es gibt viel Freiheit.
Cool.
Ja.
Und eine andere Sache in deinem Leben, zumindest teilen wir die miteinander, ich weiß aber gar nicht, wie sehr, ich bin gespannt auf deine Antwort, welche Rolle spielt Glaube in deinem Leben?
Glaube spielt auch eine wichtige Rolle. Mhm. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, also ich habe christliche Werte eigentlich von klein auf so gelernt, war auch dann regelmäßig so in meiner Jugend in so Teenkreis, habe Jungscharbeit gemacht, später auch Teentreff geleitet. Mhm. Also in Pforzheim war ich da. Mhm. Da bin ich auch zur Schule gegangen. Ich habe auch mal so einen Schülerbibelkreis mitgeleitet.
Ah, ja, tatsächlich. Ja, ja, ja.
SBK abgekürzt.
SBK, genau.
Ja. Schon auch sehr, sehr lange her. Ja, ja, und aber auch da hat sich vieles verändert. Also mein Glaube hat sich sehr verändert, würde ich sagen. Und der Prozess hat, glaube ich, begonnen mit Beginn meines Studiums. Mhm. Also ich bin ja dann in eine neue Stadt umgezogen, habe mich mehr mit Musik auseinandergesetzt, habe viele verschiedene Künstler kennengelernt, andere Lebenskonzepte kennengelernt, Andersartigkeit erlebt. Und das Ganze hat, glaube ich, so einen Stein auch ins Rollen gebracht, dass ich eben auch Dinge hinterfragt habe, viel, viel stärker als davor. Das war davor auch schon so, dass ich manche Sachen irgendwie merkwürdig fand.
Ja.
Aber dann durch das Studium und dann dieses Entdecken, ja, ist ja auch ein Teil von Wer bin ich,
ja, klar,
zu entdecken.
Ja, klar.
Und auch da neue Fragen zu stellen, neue Dinge auszuprobieren. Und
cool.
Das war.
Also hört sich gut an, ja. Also
war eine lange Reise. Ja. Nein, also ich bin auch froh darüber, weil ich ganz viel Neuland auch entdeckt habe.
Ja, ich glaube, dass das ja auch unterschiedliche Stadien haben kann und so. Und dass das natürlich auch immer mit dem Leben einhergeht, ne? Also wir denken immer, wir reden immer so drüber, als wenn das jetzt noch so ein Add-on unseres Lebens wäre, aber das ist ja nicht so, ne?
So, Glaube spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Ich würde auch sagen, ich bin auf jeden Fall ein spiritueller Mensch. Mhm. Und es hat für mich auch ganz viel mit der Musik zu tun. Mhm. Ich glaube, das wäre ein Thema für einen eigenen
Podcast. Ja, ja, genau. Deswegen, wir biegen jetzt auch hier ab. Hab ja gedacht, das ist vielleicht auch wichtig, vielleicht kommt das auch noch mal im Leben, ne? Im Leben hier in der Folge, dass wir noch mal, wenn wir über dein Leben reden, vielleicht auch auf diese Punkte zu sprechen kommen. Aber wir wollen sprechen über Depression und du sagst ja, du hast oder hattest Depression? Wie sagst du das?
Ich würde sagen, Depression oder depressive Phasen. Mhm. Sind Bestandteil meines Lebens.
Okay.
Ob ich das will oder nicht. Okay. Das ist so.
Ja.
Und momentan würde ich sagen, jetzt geht es mir gerade sehr, sehr gut. Ich bin gerade richtig glücklich mit meinem Leben so.
Ja.
Und ich hoffe, das bleibt möglichst so. Lange. Ja. So. Ja.
Alright. Wie ging das denn los? Also, du hast irgendwann mal gewusst, ich habe eine Depression, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist ja wahrscheinlich nicht der Anfang. Also du hast ja später irgendwann gecheckt, ach, der Anfang war viel früher. Wie ging das für dich los, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, okay, das ist depressive Phase und eigentlich geht das dann da los oder so?
Ja, das ist eine super entscheidende, wichtige Frage. Mhm. Bei mir war das im Studium. Also im Studium hatte ich so 2016 recht schwierige, oder für mich waren das sehr schwere praktische Prüfungen, Abschlussprüfungen. Mhm. In den Fächern Dirigieren, mhm. also Dirigat, mhm. Chorleitung und Orchesterleitung. Jetzt bin ich als Pianist natürlich, ist mir Orchester total fremd, mhm. aber du stehst dann quasi wirklich von einem kompletten Hochschulorchester und sollst das jetzt dirigieren und eine Probe machen und wirst halt dabei noch quasi von vier, fünf Professoren, Dozenten ganz haarscharf beobachtet und analysiert und kriegst eine Note. Ja? Und das hat mir irgendwie... Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt unbedingt mega krass gut sein wollte, also, aber irgendwie auch schon. Mhm. Und ich habe dann schon, ich habe das gemerkt in der Weihnachtspause, also die Prüfung waren 2016, Sommersemesterende, und schon Weihnachten, ein halbes Jahr davor, habe ich gemerkt, ich komme nicht zur Ruhe. Mhm. Normalerweise war das immer so, ja, Weihnachten fahre ich heim, so zwischen den Jahren, man kommt ein bisschen runter. Und ich habe irgendwie da schon Angst gehabt davor, vor dieser Prüfung.
Okay.
Hab's aber nicht so richtig greifen können. Mhm. Und die Tage vor der Prüfung, die war der Horror, da habe ich gar nicht geschlafen, mehrere Tage lang.
Echt? Okay.
Ja, das war wirklich noch ganz schlimm für mich.
Also nachts nicht geschlafen?
Ich lag einfach die ganze Nacht wach.
Okay, krass.
Weil es mich so, ja, es hat mich so beschäftigt irgendwie, ich konnte da nicht abschalten. Da habe ich das erste Mal gemerkt, ich komme psychisch irgendwie, wow, das habe ich noch nicht erlebt. Also Abitur war für mich immer kein Problem.
Und sag mal ganz kurz, dass nicht schlafen können aufgrund von so einer Unruhe oder weil so viele Gedanken durch den Kopf gingen oder unerklärlich einfach nicht eingeschlafen?
Nicht eingeschlafen.
Ach krass,
okay. Aber wahrscheinlich schon Prüfungsangst als Hinderungsgrund,
okay.
Vermute ich. Und das war dann so, dass ich dann dachte so, ja, ja, gut, das ist halt jetzt so eine, ich hatte halt keine Erfahrung mit dem Dirigat und andere, ich habe halt dann, das ist immer so, du hast im Musikstudium halt sehr kleine Semester, also wir waren so, ich glaube, 9 Leute im Semester und dann was macht denn der? Und dann, ach, der hat mit dem Schulchor, die sind auf Europatournee gewesen und der hat schon dirigiert und der hat schon 1000 Chöre. Ah, okay. Und ich war halt blutiger Anfänger. Ich kam im Studium, habe ich ganz viel Neues erlebt. Und dann dachte ich, ja gut, aber irgendwie muss ich ja jetzt gleich ziehen. Die sind alle so gut und ich war auch nicht so weit.
Ja, okay.
Auch mein Gehör war noch nicht so weit.
Ja.
Und das alles, all die Dinge, die haben, glaube ich, dazu dann irgendwie geführt, dass ich dann nicht schlafen konnte vor der Prüfung.
Okay.
Dann war die Prüfung rum. Ich habe dann auch irgendwie mit 1,5 bestanden oder was. Mhm. Also,
cool.
Ja, ist mir heute noch ein bisschen unerklärlich, wie ich das ohne Schlaf irgendwie, irgendwie ging das. Ja. Aber ich habe krasse Ängste auch während der Prüfung gehabt. Das habe ich so noch nicht erlebt.
Okay.
Und weil ich das noch nicht so erlebt hatte, ich glaube, deshalb hat es mich so umgehauen. Mhm. Weil hätte ich das schon mal in der Schule so vor Klausuren so erlebt, dann wäre es für mich nicht so neu gewesen, hätte mich wahrscheinlich nicht so aus der Bahn geworfen.
Ja.
Und das war aber, dann war die Prüfung rum und dann dachte ich, ja, jetzt kannst du doch wieder schlafen, die Prüfung ist rum. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, der Schlaf ist auch nicht gut, er ist super unruhig, Schlafstörung, Monate später immer noch gehabt.
Also es ging dann weiter
sozusagen? Ja, genau.
Ah, okay.
Es hat dann erst ganz lange gedauert, bis ich wieder schlafen konnte
nach der Prüfung.
Und das war dann komisch und da war der erste Mal, da habe ich das erste Mal gedacht,
irgendwas stimmt nicht. Ja, okay.
Und dann auf Drängen meiner damaligen Frau, also ich bin geschieden, meine Ex-Frau hat dann so ein bisschen, hey, such dir doch mal hier psychologische Beratung. Mhm. Und da war es mir sau unangenehm, dann da mal anzurufen. Da hatte ich mich echt dazu gedrängt.
Das ist ein spannender Punkt. Warte, wir nehmen noch ein Schluckchen Bier noch. Würde ich dich gerne mal fragen, wenn du erzählen willst, du kannst ja immer sagen, nö. Warum war das unangenehm für dich? Also was wolltest du vermeiden oder so? Möchtest du noch? Soll ich dir was nachschenken hier?
Okay.
Ja, siehst du.
Wie war die Frage?
Warum war das unangenehm, quasi bei einer psychologischen Beratung anzurufen und zu sagen, hier, irgendwas stimmt hier nicht?
Also das ist jetzt schon wieder recht lange her. Ist jetzt 5 Jahre her fast. 4,5 Jahre.
Ja.
Das jährt sich dieses Jahr, das fünfte Jahrestag meiner Schlafstörung, meines ersten Mal.
Okay, das weißt du noch so genau.
Ja, das weiß ich sehr genau, weil das war so einprägsam.
Ja.
Es hat mich so aus der Bahn geworfen, das erste Mal sozusagen. Ah, schön.
Also, gut, ne? Ja. Gut Spiel eingeschätzt. Aber du weißt es nicht mehr?
Die genauen Beweggründe, ich könnte jetzt Vermutungen anstellen, jetzt in der Retro. Wie sagt man?
Retrospektive,
ja. Ja, genau, im Nachhinein.
Genau, in der Rückschau, ja.
Ich denke, das war schon so ein Ding, halt sich dann auch irgendwie einzugestehen, also, hey, man will ja, dass es einem gut geht. Mhm. Ich denke, jeder Mensch will ja stark sein. Mhm. Vielleicht ist es auch so ein Männerthema, das weiß ich nicht, das ist auch nochmal ein anderes Thema so. Aber es war schon so, ich soll jetzt so ein Psycho-Onkel irgendwie hier mir, also,
Ich stelle mir das auch so vor, also es ist jetzt nur eine These, ne? Aber wenn man dann noch an so einer Schule oder in so einem Umfeld ist, wo Leistung so wichtig ist und der auch abgefragt wird und auch vielleicht gerade in dieser Prüfungszeit dann auch noch zu sagen, ja, ich bin jetzt derjenige, der darunter zusammenbricht oder dem es vielleicht nicht gut geht, will man es ja vielleicht auch gar nicht wahrhaben. So, ne?
Ja, und alle sind stark nach außen.
Ja, also, ja, genau.
Keiner will Schwäche eingestehen. So.
Ja, genau.
So, was? Studium? Nö, also die Prüfung.
Das Piece of Cake. Ja.
Ich hab Bock auf die Prüfung, ich rock die so. Also so ist ein bisschen keiner will das zeigen.
Und vor allem. Ist das blöd eigentlich auch? Also mal so gesellschaftlich kritisch drauf geguckt, dass wir uns da sowas vormachen. Also weil jeder, der da in der Prüfung ist, könnte ja auch einfach sagen, ich scheiß mir gerade in die Hose. Das wäre so schön, wenn das gehen könnte, aber dann muss man irgendwie so stark sein. Naja.
Das Spannende ist, wenn du mit den Leuten dann redest. Und die sich ein bisschen öffnen, also wenn du die Leute besser kennst, erzählt jeder irgendwann, er hat sich vor Angst in die Hose gemacht.
Ja, genau.
Aber es kommt halt nicht zu dem Gespräch meistens. Ja? Also du kennst halt deine Kommilitonen so, den einen magst du vielleicht ein bisschen mehr, den anderen weniger und mit einem verbringt man mehr Zeit, mit anderen weniger. Und mit denen, die du halt nur ein bisschen kennst, ja, die sind halt alle meistens sehr gut vorbereitet, wirken sehr, sehr souverän.
Ja.
Und dann führt es halt zu solchen. Ja,
und ich glaube, es gibt auch immer diesen einen, der, wenn sich dann alle öffnen, der dann aber trotzdem sagt, nö, habe ich nicht. Nö, eigentlich läuft das für mich ganz rund. Man denkt so, oh Mann, ey, wir haben doch hier gerade alle. Naja, okay, aber das heißt, du bist irgendwann doch zu einem Arzt gegangen oder zum Therapeuten oder was hast du gemacht?
Das war ein Therapeut. Das hieß auch psychologische Beratung.
Ja.
Ich glaube, es war einfacher für mich, das anzunehmen, dass es eine psychologische Beratung ist und nicht irgendwie jetzt direkt
Psychotherapie,
bumm, anfangen.
Ja.
Genau.
Und dann?
Und da habe ich dann angerufen, das war für mich auch ganz schlimm, da anzurufen. Mhm. Und um einen Termin zu bitten. War aber dann im Nachhinein alles harmlos. Ja. Der war super verständnisvoll, hat sich das angehört. Und dann konnte ich ein bisschen was auch über mich lernen und auch über das Studium. Mhm. Das ist ja schon sehr, sehr krass. Also im Nachhinein, du hast halt so viel Einzelunterricht und so viele Leute, die mit an dir arbeiten. Also ich hatte ja auch Pflichtfach Gesang, ist ja auch so ein Thema.
Ja.
Da könnte ich jetzt auch stundenlang über Gesangsunterricht erzählen.
Ja.
Das ist nochmal andere, Gesang ist ja oft so, dass wir denken, ja, ich kann ja nicht singen. Das denken viele Menschen. Und ich stelle mal die These auf, dass jeder Mensch, der gut sprechen kann, der also keine Sprachstörung hat an der Stimme, auch singen könnte. Mhm. Aber ich denke, es ist ein mentale Blockade bei vielen. Ist nur eine These.
Ja, okay.
Und gleiches gilt noch kurz zum Tanzen. Ich denke, jeder, der einen gesunden Körper hat und laufen kann, der gehen kann, könnte auch tanzen. Mhm. Aber auch hier sind viele Gedanken mental, was könnten die anderen denken, wenn ich jetzt vor denen tanze?
Ja, ja, ich verstehe. Ja, ist eine interessante These. Aber das heißt, dieser Gesangsunterricht hat ja auch ich sag jetzt mal, noch mal den Druck gemacht und in der psychologischen Beratungsstelle bist du dann angekommen und hast gesagt, mir geht's nicht gut und dann haben die dir gesagt, du hast eine Depression oder wie ist das gelaufen?
Nee, ich habe dann erstmal, das war ein Therapeut, also es war keine, es gibt ja auch diese psychologischen Beratungsstellen von der Universität, sowas gibt's, finde ich auch super, dass es das gibt.
Ja.
Als erste Anlaufstelle ist es sehr gut, dass es sowas gibt. Ich bin aber direkt zu einem Therapeuten bei Karlsruhe, also ich habe ja in Karlsruhe studiert, in der Musikhochschule dort und auch in Karlsruhe gelebt. Und es war dann immer so, ich bin da immer hingefahren, halt so einmal die Woche, ich weiß gar nicht mehr in welchem, oder alle zwei Wochen. Das war, glaube ich, so. Und es war dann damals so, dass ich das auch selbst bezahlt habe. Also da hat noch nicht irgendwie, das kam ja dann erst später, da hat nicht die Kasse das übernommen. Das habe ich selbst gezahlt, weil ich damals noch den Plan hatte, dass ich ein also Gymnasiallehrer für Musik und Deutsch werde.
Ah, okay.
Und das ist ja auch nochmal so ein Thema, das ist, jedes Bundesland macht das ja anders, Baden-Württemberg, Verbeamtung und so weiter, wenn dann da irgendwie, das ist so ein Thema, ja, wenn da vorkommt, oh, der hat aber hier, der ist psychisch nicht so belastbar oder hier war mal irgendwas mit Depression und so weiter, dann war da halt die Taktik zu sagen, das zahle ich jetzt erstmal selbst, damit da nichts irgendwas in den Akten steht, wenn es nachher Richtung Referendariat geht. Was da wurde ja alles gehört, nicht. Es hat sich alles verändert. Ja, also, aber das ist so ein, ich finde es auch ganz ungünstig, weil gerade das Referendariat ist ja eine sehr harte Zeit. Also viele meiner ehemaligen Kommilitonen sind schon Lehrer oder sind gerade im letzten Abschnitt ihres Referendariats.
Ja.
Und da erzählt wirklich jeder, mit dem ich rede, dass es eine sehr stressige, harte Zeit ist. Auch Leute, denen es wirklich gut geht, machen da eine harte Zeit durch.
Ja, okay.
Und wenn man das so weiß, das System, also ich bin ein sehr systemkritischer Mensch, so. Ich mache mir meine Gedanken, ich bin Künstler, denke über Dinge gern nach, so. Ich bin da schon, stelle mir viele Fragen oder gehe Fragen auf den Grund und ich bin sehr interessiert an Dingen. Warum ist es eigentlich so? Könnte man nicht was verändern? Und das finde ich so eine ganz, ganz ungünstige Situation.
Ja.
Für Leute, die wirklich jetzt mit einer Depression vielleicht zu kämpfen haben. Total, weil die holen sich vielleicht keine Hilfe. Stell dir mal vor, jemand sagt, oh nee, ich will ja nachher verbeamtet sein, weil ich will diesen Status erreichen, das ist mein Ziel. Und jetzt holt er sich keine Hilfe, obwohl er vielleicht die professionelle Hilfe bräuchte. Mhm. Und das finde ich einen ganz ungesunden, ungünstigen.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch schon ganz oft gehört. Finde es auch total. Also wirklich total bescheuert. Richtig tragisch ist das für manche.
Hier in NRW? Wir sind doch in
NRW. Wir sind in NRW. Ja, willkommen.
Ist es auch so ähnlich? Ich weiß ja nicht.
Also ich glaube schon, ja.
Also Bildung ist ja Ländersache.
Ja, doch, ich glaube schon. Also ich habe es zumindest auch hier schon gehört. So. Mhm. Also falls jemand was anderes weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja. Okay, aber das heißt, du bist da hingegangen, hast das selber gezahlt und warst da in Beratung bei einem Therapeuten so und du hast gesagt, du kannst nicht schlafen und so und das hört nicht auf und so und dann gab es irgendwann eine Diagnose, Depression oder wie ist das gelaufen?
Die hat er nicht gestellt.
Ach so.
Also er hat einfach mit mir gesprochen und es war eigentlich so ein Beratungsangebot. Es war ein sehr erfahrener Therapeut, der ist jetzt auch schon in Rente.
Ja.
Ich fand ihn super. Ich bin dann auch, die ersten Male waren sehr schwer.
Ja.
Also da war die Hemmschwelle wirklich hoch.
Ja, okay.
Da dann zu klingeln, hinzugehen. Mhm. Aber als ich dann mich ein bisschen eingespielt hatte, so nach 4, 5 Treffen, bin ich eigentlich jedes Mal ein bisschen schlauer wieder rausgegangen oder ein bisschen motivierter oder erleichterter.
Ja, okay.
Ein Tick erleichterter.
Ja.
Wir haben dann so ein bisschen Themen bearbeitet. Es war auch dieses, dass ich halt schon, ich habe dann gelernt, dass ich mir halt oft Ziele setze, die halt sehr, sehr ehrgeizig sind. Mhm. Also meine Ziele sind echt sehr hoch so. Mhm. Und er hat mir dann auch echt noch klar gemacht, eine Sache, die eigentlich total simpel ist, nämlich, dass an der Musikhochschule, da sammeln sich natürlich alle guten Musiker. Mhm. So, und jetzt vergleicht ich nicht mit den anderen. Also
vielleicht auch ganz viele ehrgeizige Menschen, ne?
Und du siehst aber auch immer nur, wo die anderen glänzen. Du siehst natürlich nicht die Schwachpunkte der anderen.
Klar.
Zuerst. Wenn man überlegt, wir haben zum Beispiel jeden Mittwoch so Übchor, hieß es. Da dirigierst du dann vor allem, das sind alle deine Kommilitonen, aber auch die Semester über dir und unter dir und noch die Dozenten und Professoren.
Ach krass, ja.
Und dann wird dann dirigierst du, machst du eine Probe und danach wird der Senf dazu, dann wirst du zerlegt sozusagen. Mhm. Also das ist schon wirklich, das war schon krass damals. Das habe ich schon immer sehr, sehr intensiv erlebt.
Von allen oder nur von den Professoren?
Nee, da durfte jeder.
Nein.
Das war schon ungünstig.
Boah, ist das krass. Ja.
Du machst eine Probe, so eine halbe Stunde, bist du vor allen, gibst du so Mühe.
Ja. Ich meine, klar, würden jetzt alle sagen, ja, da kann man ja auch ein bisschen bei lernen, ne? Aber es ist ja für jemand, der das lernen will und neu und so, boah, es ist ja krass. Krasser Druck, krasse sich zeigen und so.
Ja, es war halt eine sehr simulierte Situation. Also,
ja.
Also, es kommt ganz selten vor, ich arbeite ja jetzt auch als Chorleiter, es kommt selten vor, dass ich einen sehr, sehr guten Chor vor mir habe. Weil die guten Chöre sind ja rar und es gibt viele gute Dirigenten, die dann auf diese Stelle wollen.
Mm.
Das heißt, normalerweise habe ich Laienchöre vor mir.
Ja.
Mal welche, die sind ein bisschen besser, mal welche, die sind ein bisschen schlechter, so vom Singen her. Und jetzt hast du aber lauter Musikstudenten vor dir. Das ist ja total gekünstelt.
Ja,
sowas gibt es in der Realität kaum.
Klar.
Und dann unter diesen Bedingungen die Chorprobe zu machen. Und dann wurdest du wirklich wegen jeder Kleinigkeit zerlegt sozusagen. Und das war eine ganz der Mittwoch war immer von 10 bis, also es ging um 10 los und dann immer bis zum Mittagessen.
Krass, ja.
Und dann war Mittagessen, da war erstmal so, oh, Mittwoch überlebt.
Mm.
Das war schon so, ja, Mittwoch überlebt. Es war sehr intensiv, ich habe da viel gelernt. Ich will aber auch sagen, dass das sehr gut war. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, wovon ich jetzt profitiere.
Mm.
Nur der Rahmen war manchmal etwas ungünstig.
Ja.
Wenn dann wirklich, es durfte wirklich jeder sagen, es kann sein, du bist irgendwie sechstes Semester, kurz vor deiner Abschlussprüfung, siebtes Semester, ich glaube, wir haben im achten Semester die Abschlussprüfung gehabt. Angenommen, du bist kurz vor deiner Abschlussprüfung, machst eine Probe. Und dann sagt irgendjemand, der vielleicht gerade im zweiten Semester ist, gerade anfängt, ja, ich fand, das Tempo war jetzt gerade nicht gut. Und wie du gerade rechts den Eingang, der Einsatz war nicht gut. Ich habe mich unwohl gefühlt.
Ich habe mich unwohl gefühlt, krass, ja.
Keine Ahnung, also es kam wirklich alles. Und es gab eine Dozentin, ich bin so dankbar für sie, die war dann neu. Also man hat dann auch Einzelunterricht, Dirigat.
Mhm.
Und du hast dann noch Gruppenunterricht, Dirigat. Und diese Übchöre, also es war sehr intensiv, es war viel Chorleitung.
Mhm.
Und ich stand immer mit dem Fach auf Kriegsfuß. Und es lag aber auch daran, dass ich einen schlechten Gesangslehrer hatte, was ich erst später wusste. Also ich war bei einem asiatischen Bassbariton, der konnte nicht so gut Deutsch.
Mhm.
Das war schon mal schwierig von der Verständigung im Unterricht. Und ich war komplett neu. Gesang war für mich ganz neu.
Mhm.
Und dann dachte ich immer, ich bin dann oft heiser aus dem Unterricht rausgegangen. Ich dachte immer, es liegt an mir, ich müsste mehr üben.
Ah,
okay. Aber er hat mit mir irgendwie gar nicht über Atem gesprochen, über Körper. Und das Instrument beim Gesang ist der Körper das Instrument.
Mhm.
Und das war ganz, ganz schlimm für mich. Mhm. Ich habe dann versucht zu wechseln, dann ging es erst nicht. Und dann konnte ich zu einer anderen Dozentin wechseln.
Mhm.
Die konnte halt wieder richtig gut Deutsch, war Muttersprache Deutsch.
Mhm.
Und die hat dann mit mir Körperarbeit gemacht, Atmung und ganz anders. Und das habe ich total vermisst bei meinem Gesangsunterricht.
Krass, okay.
Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das kann ja sogar Spaß machen.
Ja.
Und hey, ich kann ja sogar ein bisschen was, dachte ich dann. Und das ist natürlich, wenn du dann als Chorleiter auch vorsingen musst und hast dann gerade keinen guten Gesangsunterricht, das war eine ganz ungünstige Situation. Das hat halt in der Zeit, ich war halt 4 Semester lang war ich bei dem Gesangslehrer, der an und für sich gut ist, aber der nicht zu mir gepasst hat. Aber dadurch, dass ich Erstsemester war und ich dachte halt, jetzt bin ich an der Musikhochschule, jetzt habe ich es endlich geschafft, die Aufnahmeprüfung, jetzt darf ich studieren, juhu.
Ja, ja, klar.
Und der muss es ja wissen. Also
ja.
Ich habe dann erst viel später gemerkt, dass so ein Einzelunterricht, das muss einfach passen. Und bei Gesang finde ich es noch sensibler. Also bei Gesang, du kannst ja das Instrument nicht wechseln. Du hast deine Stimme, dein Material. Bei einem Klavier, bei einer Gitarre kann der Lehrer sagen, ja, nimm mal eine andere Gitarre. Und plötzlich klingt es besser oder anders.
Aber das heißt, das war das Szenario, in dem du quasi sehr viel drin warst und so. Und das hat dir Druck gemacht. Und während du in diesem Szenario drin warst, bist du zur Beratungsstelle gegangen und so. Und hast dann da aber Hilfe bekommen. Hat das schon was verändert? Also ich frage mich, oder sag mal so, gab es da schon für dich so diese Klarheit, ja, ich wusste, das ist jetzt Depression?
Das kam erst ein bisschen später. Also ich hatte ja 2016 diese Schlafstörung.
Ja.
Und dann, ich habe dann auch über diese Ängste gesprochen und Ansprüche. Und wir haben dann erstmal das Thema gehabt, so ja, okay, meine Ziele sind zu hoch gesteckt.
Mhm.
Ich bin zu ehrgeizig.
Ja.
Und das Thema Ehrgeiz ist ja so eine Sache, das kann positiv sein. Mhm. Manche Leute, die brauchen wirklich Ziele, um sich zu motivieren. Manche sind auch einfach faul. Aber ich gehöre nicht zu den Menschen, die faul sind. Also bei mir war es eher zu hohe Ziele. Mach kleinere Ziele und sei zufrieden mit ein, zwei kleinen Schritten, dann kommt das andere, wo du hin willst.
Und das habt ihr erarbeitet
da? Das haben wir erarbeitet in der Therapie sozusagen oder in der psychologischen Beratung.
Ja.
Das war noch keine, ist ja eigentlich egal, wie man es nennt. Es war auf jeden Fall ein Therapeut, der Ahnung hat, hat mit mir gesprochen.
Und du bist in den Prozess gegangen,
genau. Richtig.
Und wann kam das dann, dass du sagst, ah, ich wusste das, oder jetzt weiß ich, das ist depressiv oder so?
Ja, irgendwann kamen dann halt auch noch so Stimmungsschwankungen, ganz starke Stimmungsschwankungen dazu, die ich mir nicht erklären konnte. Also, wo meine Stimmung einfach mitten am Tag wumm, total abgesackt ist.
Und ich erklär mal kurz, was heißt das? Also, du warst vorher fröhlich, glücklich und dann ist es in traurig umgeschwungen, das ist ja so, denkt man so über Depressionen oder anders?
Ja, ich sag mal so, normalerweise gibt es ja irgendwelche Auslöser. Also, keine Ahnung, ich bekomme einen Brief und der gefällt mir nicht und das beeinflusst meine Stimmung. Das wäre ein ganz, in Anführungsstrichen, normaler Prozess. Ja. Aber da war kein Brief oder so, sondern einfach plötzlich geht die Stimmung bumm, in
den Bach runter.
Und das war ganz komisch für mich. Das war auch irgendwie auch ein bisschen, hat Angst gemacht auf der einen Seite, aber war auch nicht nachvollziehbar von, also vom Verstand her, weil ich ja oft will die Sachen verstehen, ich will Hintergründe lernen. Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt wirklich komisch. Das war dann so 2018, so zwei Jahre später, also Studium war immer noch am, stopp. Studium war nicht mehr, also das Musikstudium habe ich 2017 abgeschlossen und aber 2018 weiß ich, dass ich 2018 dann auch mit Medikamenten, also ich habe dann medikamentöse Hilfe, mir Hilfe geholt, weil das halt mit den Stimmungsschwankungen so krass war.
Okay.
Und da brauchst du natürlich einen Arzt dann.
Ja, klar.
Und was ich ganz gerne immer trenne oder den Leuten sagen will, weil es ganz schnell kommt zu Missverständnissen, ein Therapeut hat in der Regel Psychologie studiert oder eine Ausbildung gemacht oder irgendwie eine therapeutische Weiterbildung. Ein Arzt hat Medizin studiert. Und es gibt auch natürlich Menschen, die beides gemacht haben, aber das ist eher seltener. Also die dann quasi Psychologe sind und Arzt.
Das nennt man Psychiater. Also das ist
quasi der Arzt, der Medizin studiert hat, das ist der Psychiater in Deutschland. Psychiater genannt, genau.
Nee, der Arzt, der Psychologie.
Na, stopp, ja. Genau.
Ja, genau.
Der Arzt, der Medizin studiert hat mit dem Schwerpunkt Psyche.
Genau.
Das ist der Psychiater. Richtig. Und der darf dir die Medikamente verschreiben.
Genau, richtig.
Ja. Und der Therapeut darf das in der Regel nicht.
Ja, richtig.
Es sei denn, er hat auch das Medizinstudium, also ist gekoppelt. Genau,
ja.
Weil in später dann, ich war 2020, dann war das so krass mit den Stimmungsschwankungen und so weiter und auch die Medikamente. Das ist ja auch so eine Sache, helfen die mir? Ist es das falsche Medikament? Hilft es mir wirklich? Einschätzung? Das ist gar nicht so einfach.
Ja, okay.
2020 war es dann so schlimm, auch durch Corona natürlich keine Konzerte mehr. Ich habe mich in dem Jahr selbstständig gemacht. Ja, und dann war ich auch noch recht frisch getrennt. Also 2019 war die Trennung. Ja. Und dann war Corona so ein bisschen der, da ging es dann gar nicht mehr. Da habe ich dann gemerkt, ich kann nicht mehr. Und da war es wirklich, da bin ich dann eigentlich schon auch ziemlich zusammengebrochen so. Und da war es dann so schlimm, dass ich gesagt habe, ich muss in eine Klinik gehen.
Ja.
Da haben mir auch Leute das geraten. Und da war dann auch so mein Hilferuf, da habe ich mich an meine Eltern erstmal gewandt. Hab gesagt, ich habe da zu dem Zeitpunkt in Mannheim gelebt. Das war so, dass ich quasi in einer WG gewohnt habe mit einem guten Freund, der auch Musiker ist, der auch als Solo-Selbstständiger gearbeitet hat. Und wir hatten plötzlich nichts mehr zu tun. Also ja, wir haben dann, wir hatten eine Dartscheibe, wir haben dann sehr viel Dart gespielt. Das war auch gut für uns irgendwie. Also wir haben uns dann immer gebettelt. Wir wurden auch richtig gut plötzlich. Ja. Also wir hatten wirklich, wir haben das dann getroffen.
Ja,
wir waren kurz davor, uns eine professionelle Dart-Laufbahn dann einzugehen.
Ja.
Aber das war eine Hilfe. Ja, wir waren dann zusammen Tischtennis spielen oder laufen, aber irgendwann kannst du nicht mehr. Also,
ja,
als Musiker willst du ja Konzerte spielen. Du willst ja irgendwie, du brauchst ein Ziel. dann bist du bereit zu üben, das vorzubereiten. Das macht ja auch Spaß und Freude. Ja, das willst du teilen. Und plötzlich weißt du nicht, wie lange geht es. Mhm. Lockdown, erster Lockdown, keine Konzerte mehr. Es hagelte dann die ersten Konzertabsagen. Mhm. Und dann war klar, okay. Also die 10. Konzertabsage war ja eh klar. Mit der hat man schon gerechnet. Da war es dann aus. Das Schwierige war für mich dann, mich zu motivieren, da irgendwie weiter zu üben. Mhm. Und es ging nicht mehr.
Sag mal, die Begleitung durch Therapie und vielleicht auch medikamentös unterstützt, lief aber die ganze Zeit weiter mit, ja?
Das Ganze ist ein bisschen schwierig für mich zu sortieren im Nachhinein, weil ich hatte meinen Therapeut, als ich noch in Karlsruhe gewohnt habe. Mhm. Das war 2019. Ich bin 2019 aber mit meiner damaligen Frau dann umgezogen. Mhm. Wir sind dann nach Schorndorf bei Stuttgart. Mhm. Und ich hatte dann in Stuttgart neuen Therapeuten. Okay. Ich habe quasi meine Karlsruher Zelte abgebrochen, weil wir ja umgezogen sind. Mhm. Dann neuer Therapeut, da musste ich wieder neu einstellen. Mhm. Habe dann in Stuttgart einen wirklich auch hilfreichen Therapeut gefunden, mit dem ich aber nicht mehr so lange gearbeitet habe, weil ich dann war halt die Trennung und dann bin ich ja umgezogen wieder.
Ja, ja, ich verstehe.
Und sowas ist immer sehr schwierig, wenn man dann halt viel umzieht und verliert so seine Hausarzt, Psychiater, wenn man eh die Chance hat, einen zu kriegen. Das ist noch ein anderes Thema.
Plus, ja, das stimmt. Plus natürlich auch, wenn andere Lebensereignisse wie Pandemie, Trennung und so passieren, das kostet viel Energie und man muss echt einfach haushalten, ne, mit dem, was man kann und so. Ja, ja, dein Bier ist alle, willst du sagen? Ja, ja, ich hab noch.
Nein, mein Glas ist ja noch gut gefüllt.
Ja, ja, genau.
Ja, das waren einfach, also man muss sagen, jetzt im Nachhinein muss ich einfach sagen, es waren sehr, sehr viele Ereignisse, die dich sowieso belasten, gebündelt. Mhm. Und das ist oft auch der Auslöser. Also ich denke, so geht es wahrscheinlich vielen Menschen, also vermute ich, dass viele Menschen das erleben, okay, ich verliere irgendwie einen geliebten Menschen, sei es durch einen Schicksalsschlag oder durch eine Trennung oder andere Gründe. Oder ich muss irgendwie wegen Beruf umziehen, neues Umfeld. Also viele Sachen, die sich verändern in kurzer Zeit, kann, glaube ich, überlasten und dann dazu führen, dass man irgendwie in eine depressive Phase reinrutscht.
Ja.
Und die Frage, ob sich diese Phase dann, ob es dann einmalig ist. Also ich denke, dass viele Menschen eine einmalige depressive Phase auf jeden Fall erleben. Irgendwann, früher oder später, durch irgendeinen Schicksalsschlag wahrscheinlich.
Okay, ja.
Aber ob sich das dann wiederholt,
ja, das, ich glaub, ist,
das ist das Spannende. Und bei mir haben sich diese Phasen halt wiederholt.
Du bist ja jetzt kein Arzt, du bist jetzt auch kein Mensch, der hier irgendwas aufschreibt, was für immer gilt oder so. Aber wie würdest du denn Depressionen beschreiben? Hast du ein Bild oder einen Satz oder mehrere Sätze? Was ist für dich Depression?
Ich kann es aus meiner Sicht, wie ich es erlebt habe, beschreiben. Ja. Also wenn ich muss dazu sagen, dass es Phasen gab, da war ich wirklich sehr tief unten. Mhm. Also auch, wo du einfach nächtelang wach liegst. Ja. Mhm. Du willst eigentlich schlafen, du bist eigentlich auch müde. Mhm. Das war zum Beispiel 2020, das war so der Beginn von einer neuen Phase, hat sich bei mir immer durch Schlafstörungen gezeigt.
Okay.
Akute Schlafstörungen. Von einem Tag auf den anderen.
Ja.
Und du kannst es dir nicht erklären, warum kann ich gestern noch schlafen?
Ja.
Heute
nicht mehr, ja.
Gar nicht mehr. Also ich meine jetzt nicht eine unruhige Nacht.
Ja.
Das habe ich auch oft erlebt, unruhige Nächte. Aber ich meine wirklich, ich lag komplett wach und habe dann irgendwann gehört, die Vögel zwitschern wieder, es wird wieder hell. Mhm. Das war in Mannheim. Ich weiß es heute noch, ich kann dieses Bild, wenn ich jetzt dran denke, weiß ich genau mein Zimmer, ich weiß genau, ich konnte mal so rausgucken durch so ein Fenster und da war so eine Kirche. Mhm. Und ich sehe den Kirchturm, es wird wieder hell, was, die Nacht schon wieder vorbei.
Ja.
Shit.
Ja.
Und dann ist das Gefühl so, shit, du hast nicht geschlafen.
Ja, ja.
Und dann so, okay, jetzt bin ich doch klug, ich bin doch ein kluger Mensch, ich bin doch so klug, jetzt mache ich mal richtig krass Sport, damit ich die nächste Nacht so fertig bin, dass ich schlafe.
Ja.
Ich habe ja früher so ein bisschen Tischtennis gespielt, Fußball ein bisschen, hobbymäßig Fußball, Tischtennis im Verein. Ich kannte das so, wenn ich mich verausgab, dass ich dann so bumm, sofort weg bin.
Ja.
Irgendwie. Ja. Und dann dachte ich, ich kann ja aber einfach mit Sport jetzt dagegen wirken, also das natürliche Schlafmittel sozusagen einsetzen. Dann richtig krass Sport gemacht, hatte ja Zeit, waren ja keine Konzerte, keine Verpflichtungen.
Ja.
Also mega krass Sport gemacht, verausgabt, wieder kein Schlaf. Die ganze Nacht wieder.
Ach echt?
Und das hat mich dann echt fertig gemacht. Wow. Das hat mich dann wirklich belastet, muss ich sagen. Weil du dann denkst so, hä, also das geht ja gar nicht. Mhm. Und das waren halt so, das sind diese Akutphasen, die ich ungern noch mal erleben möchte. Mhm. Die fühlen sich richtig scheiße an.
Ja, das glaube ich. Aber noch mal zu meiner Frage, was ist deine Beschreibung von Depressionen? Was heißt das? Was ist das?
Also bei mir war es auch Freudlosigkeit. Mhm. Du kannst keine Freude mehr empfinden. Mhm. Dann in den Tiefphasen, bei mir halt ganz krass die Stimmungsschwankungen. Also ein Tag fängt vielleicht gut an und plötzlich bumm. Mhm. Und dann plötzlich, weiß ich nicht, Stimmung komplett kippt. Mhm. Ganz starke Traurigkeit. Auch, ich war auch oft, musste ich weinen. Also ich habe mich auch mal selber gefilmt dann irgendwann. Also ich wollte mich mal festhalten. Das ist so ein Video, was ich mal gemacht habe mit dem Smartphone. Ach, ich habe mich mal gefilmt, als ich in so einer Phase war, in so einer akuten.
Ja.
Das ist krass so, das zu sehen, wenn ich das jetzt angucke.
Ja.
Weil das wie so eine andere, also das ist ganz komisch, weil mir geht es ja jetzt gut und ich schaue dieses Video an, was ich dann gemacht habe. Das habe ich irgendwie hingekriegt, mich dann zu filmen. Und es ist ganz komisch, dieses Video zu sehen.
Das glaube ich.
Wie ich da Tränen überströmt, da hocke, mir die Rotze runterläuft. Mhm. Es ist wirklich unschön, das zu beschreiben. Aber, und es gibt vielleicht gar keinen Grund, sondern du fühlst dich einfach scheiße. Mhm. Und das ist ganz, ganz schlimm, das zu erleben.
Mhm.
Und dann natürlich auch, dass sich deine Gedanken halt um das Negative ganz stark drehen. Das war bei mir noch so eine
Sache. Okay.
Also eigentlich, ich habe dann oft gesagt, okay, so eine Depression ist wie die Hölle auf Erden. Mhm. Das ist, du bist in der Hölle, weil du bist lebendig, du bist schon da, aber du hast keine Energie, du hast keine Freude, du kannst das Leben gar nicht genießen, also Genuss ist auch stark eingeschränkt.
Mhm. Krass.
Und du willst aber eigentlich leben und ich glaube auch, dass viele Leute, bei mir war es halt so, irgendwann, wenn es halt ganz, ganz krass ist, zwangsläufig kommen Suizidgedanken hoch.
Mhm.
Irgendwann kommt der Punkt. Das ist natürlich klar. Und das ist natürlich dann super schwierig.
Ja, klar.
Ja, du liegst nachts wach und denkst, ich will nicht, so will ich nicht mehr leben.
Ja, klar.
Weil das ist ja auch verständlich. Mhm. Wenn du leben möchtest, also ein Leben möchte ja eigentlich, also ist meine Philosophie ein bisschen, mein Glaube, ein Leben möchte gelebt werden.
Mhm.
Jedes Leben möchte gelebt werden. So. Aber so nicht.
Mhm.
Wer will das denn? So willst du nicht leben. Und dann versuchst du alle möglichen Sachen. Da versuchst du Medikamente, Arzt, Hilfe zu suchen und machst es vielleicht schon.
Mhm.
Und wenn du Glück hast, findest du vielleicht sogar einen guten Arzt, einen guten Therapeuten. Mhm. Die sind ja sehr, können wir später noch ganz kurz drüber sprechen, dass das ja wirklich schwer ist. Du telefonierst dann Listen durch und Anrufbeantworter und Warteplatz und die sind alle überlaufen, in der Regel, ja, das ist leider so, muss man echt sagen.
Ja, das ist auch so.
Und wenn du es jetzt geschafft hast, das auch noch durchzugehen, aber irgendwie das schlägt vielleicht nicht an oder braucht Zeit, das ist eine ganz harte Zeit, weil du denkst, jetzt habe ich doch die Hilfe, warum tut sich
warum
nichts?
Passiert
warum
nichts? Tut sich nichts? Ja, verstehe.
Und das ist ganz schlimm und da kann ich nur Leute, die vielleicht Ähnliches erleben, ermutigen, bleibt dran, wenn es geht irgendwie, also sucht euch die Hilfe.
Ja.
Und nicht aus Scham oder so keine Hilfe suchen, also sprecht darüber. Und das ist auch, warum ich heute hier sitze.
Mhm.
Weil es mir ein Anliegen ist, es ist immer noch schambehaftet. Also es hat sich schon was getan in unserer Gesellschaft. Es ist so, vor 30 Jahren, okay, da gab es vielleicht kein Internet.
Ja.
Da war es noch schwieriger.
Ja.
Also ich glaube, wirklich um Welten schwieriger. Und heutzutage, du findest Podcasts auch zum Thema. Du kannst kannst irgendwelche Professoren hören, die kluge Sachen sagen. Und man kann es ausprobieren.
Ja.
Aber man muss wirklich einen Weg finden und irgendwie sagen, das zu akzeptieren und anzunehmen, den Kampf.
Ich habe gerade auch gedacht, das, was du erzählst, ist ja auch, also mir wird noch mal bewusst, so die Symptome, alles, was du erlebt hast, was Depressionen ausmacht. Das kann man alles immer entweder klein reden, also weil man nicht weiß, wie krass das ist, so, oder wenn du es erwähnst, dass man sich fühle mich heute so, als hätte ich keine Freude oder ich habe das Gefühl, ich bin so in Stimmungsschwankungen, dass man es auch erstmal gar nicht so ernst nimmt, ne? Und dass, wenn jemand dir erzählt, oh, ich habe diese Nacht gar nicht geschlafen oder so, ne, dass man dann auf einmal denkt, ja, das passiert ja auch manchmal, ne? Und wenn du dann vielleicht sogar sagen würdest, ich habe mehrere Nächte nicht geschlafen und dann so, ja, krass, geh mal zum Arzt. Also ich habe so das Gefühl, einzeln genommen oder so ist es halt auch voll schwer. Es ist ja nicht so offensichtlich wie Alter, du hast dir einen Arm gebrochen, du musst jetzt ins Krankenhaus. Und das ist nicht so deutlich, so offensichtlich. Und das ist, es ist auch aus meiner Erfahrung das Schwierige an Depressionen, weil viele Menschen dann erstmal gar nicht wissen, was los ist. Und ich habe an irgendeiner Stelle mal auch mich versucht, ein bisschen einzulesen zu Depressionen und auch noch mal gehört, dass es da auch einfach große Unterschiede gibt. Einmal in der Intensität, aber auch in dem, wie eine Depression laufen kann. So, ne? Und das ist halt eben deswegen schwierig ist und deswegen von vielen Leuten erstmal nicht ernst genommen wird. So, ne? Und dann kommt noch dieser Hilfaspekt dazu, finde ich wahnsinnig wichtig, was du sagst, zu sagen, eigentlich ist es dann in einem total intensiv und gleichzeitig merkt man, bis dann Hilfe wirkt und so, vergeht Zeit und so und dann hängt man vielleicht schon wieder direkt in den nächsten Zweifeln drin und hinterfragt das und so und deswegen ja, unterstützend, bleib dran, das finde ich auch total wichtig so. Was hat dir denn geholfen, wenn du in einer depressiven Phase warst? Also, wie würdest du sagen, wie hast du es rausgeschafft aus einer depressiven Phase oder aus der Depression?
Spannende Frage. Also, da gibt es verschiedene Taktiken. Das, was ich noch sagen wollte, was wirklich wichtig ist, jeder erlebt eine Depression anders. Das ist ja das Komplex, das Komplexe und Schwierige an dem Thema.
Ja.
Weil was mir hilft, hilft vielleicht dem anderen gar nicht.
Das stimmt, ja.
Und
auch was du erlebst, ist vielleicht bei jemand anders
ganz anders. Genau, ja, natürlich. Genau. Es ist nicht wie, also bei einem Beinbruch, bleiben wir mal bei dem Bild, Beinbruch, da gibt es ganz klar, kann ich eine Röntgenaufnahme machen, ah ja, das Bein so und so ist es gebrochen und das hilft.
Ja.
Das wissen wir, weil wir das empirisch so und so seit so und so vielen Jahren halt irgendwie machen.
Ja.
Jetzt ist so eine Depression, hat mit der Psyche zu tun, mit Prägungen zu tun, mit Glaubenssätze überein, also mit ganz vielen Sachen, mit Prägungen, was habe ich erlebt, mit ganz, ganz vielen Dingen. Und das macht das Thema so schwierig.
Ja. Wobei ich noch dazu sagen muss, natürlich gibt es auch Dinge, wo man sagen kann, das ist keine Depression, sondern das ist was anderes so. Das ist ja schon so. Es ist jetzt nicht irgendwie so alles und nichts, aber du hast recht, es ist halt mit sehr unterschiedlichen Faktoren verbunden. Ne? Und es kann sogar, das ist auch wichtig zu wissen, es kann auch einen medizinischen Grund haben, weil irgendwas hormonell nicht stimmt oder so. Es kann aber auch einen rein psychischen Grund haben. So, so habe ich das verstanden.
Genau, beides. So, ja. So würde ich es auch sehen. Ja. Als Laie,
ja.
Kein Mediziner.
Genau.
Du würdest, also als ich das erste Mal in der Klinik war, mein erster Klinikaufenthalt war dann 2020, da war ich in einem psychiatrischen Zentrum Nordbaden, also ziemlich groß, PZN genannt, kann man auch viel drüber lesen und so weiter. Das war für mich damals keine schöne Erfahrung, weil es war irgendwie, es gibt ja ganz, ganz viele Kliniken, die sich auf Psychosomatik und so weiter irgendwie spezialisiert haben. Aber ich bin halt dann dorthin gekommen, ich war einfach in der Warteliste quasi dort ein bisschen schneller als andere.
Ah, okay.
Also ich stand auf verschiedenen Wartelisten. Das ist ja das Fiese, dass du dann quasi sagst, jetzt hast du dich durchgerungen, du hast angerufen, hast gesagt, ich muss in die Klinik, scheiße, es geht nicht mehr. Ich mach's jetzt wirklich.
Ja.
Du hast ja auch Angst davor.
Ja, klar.
Irgendwie, ne?
Denkst,
warum muss ich jetzt in der Klinik?
Ja, klar.
Bei einem Beinbruch ist es irgendwie, ja klar, muss ich in die Klinik. Mein Bein ist halt gebrochen, schau es dir an. Scheiße, es tut weh.
Genau.
Und bei der Psyche tut es auch weh, aber es ist nicht so greifbar.
Genau, ja.
Es ist nicht greifbar.
Ja.
Oder schwieriger greifbar.
Ja.
Und ja, das ist dann, dann hast du es geschafft. Du warst im Vorstellungsgespräch, hast irgendeinem fremden Menschen sehr viel intime Dinge erzählt.
Ja.
Stehst auf einer Warteliste und heißt es, ja gut, dann vielleicht in 4-5 Wochen hören sie von uns. Ja, scheiße. Was machst du den Monat lang? Ne?
Ja,
oder vielleicht noch viel länger. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nur meine Story.
Ja.
Vielleicht noch viel, viel länger. Und das ist dann ganz, ganz schlimm. Du bist am Leiden. Du sagst, ich brauche Hilfe, aber jetzt. Ich brauche sie jetzt.
Ja, genau. Ich habe mich durchgerungen. Ich bin hier.
Und das ist halt vom System. Das System ist einfach schwierig.
Ja.
Sehr ungünstig.
Ja.
Weil die Not ist ja dann da und du brauchst dann wirklich jetzt Hilfe. Und da kann ich nur mein Appell irgendwie an alle, wenn ihr die Kraft habt, macht's. Also nicht wegen Scham oder sowas nicht tun. Versucht das zu überwinden, wenn ihr die Kraft habt. Mir ist natürlich klar, es gibt Phasen, da hast du die Kraft nicht. Da kannst du nicht anrufen.
Ja.
Es gibt Phasen, da ist ein Brief zu öffnen zu schwierig oder unter die Dusche zu gehen oder Zähne zu putzen. Das sind aber die ganz, ganz tiefen Phasen für mich. Also ich kann da nur sagen, ich bin so dankbar, dass ich hatte diese Phasen auch, wo ich ganz unten war, wo ich tagelang nur im Bett lag. da ist es aber auch so ein bisschen, wenn man irgendwie das schafft, sei es nur ein ganz kleiner Spaziergang ums Haus zu machen, wenn das geht, tut's.
Gut.
Ja. Ich habe es oft nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja gut, danach geht's mir immer noch dreckig. Mhm. Und es ging mir auch danach immer noch dreckig. Mhm. Aber der ganz simple Satz, und das klingt jetzt mega dumm und abgedroschen, aber das hat wirklich geholfen, mach's einfach, damit es getan hast. Mhm. Also wenn du Menschen anrufen konntest und dir geht's danach immer noch schlecht, man hofft ja dann, also
alles besser,
ich mache einen Spaziergang und danach meine Stimmung, bumm.
Ja,
es hat voll geholfen, ich habe es jetzt gefunden, mein Rezept. Ja. Das hofft man ja immer.
Ja.
Oft ist es halt, du gehst halt irgendwie joggen oder laufen und dir geht's danach immer noch scheiße.
Ja, klar.
Und dann denkst du, ja, das hilft dir auch nicht. Und dann denkst du irgendwann noch, das habe ich probiert, das habe ich probiert, das habe ich probiert, das habe ich probiert, hilft alles nichts. Mhm. Und dann geht die Spirale nach unten.
Mhm.
Und das ist halt das Gefährliche. Da würde ich sagen, ja, okay, dann gibt es noch irgendwas anderes, was du probieren kannst.
Mhm.
Und dann auch das Ding, sich zu belohnen, also zu sagen, okay, dann ist die Challenge heute, ich stehe auf und putze mir die Zähne, damit ich aufgestanden bin und mir die Zähne geputzt habe.
Mhm.
So simpel das
so
klingt.
So kleine Steps und so, ja.
Und wenn das nicht geht, einen anderen Zwischenstopp einbauen.
Mhm.
Oder gedanklich, ich habe mal so ein Buch gelesen, es gibt ja verschiedene Therapieansätze.
Mhm.
Das war dann, dass ich einen Gedanke mir bewusst mache, dass es nur ein Gedanke ist. Das klingt ein bisschen, klingt auch weird und verrückt, aber das ist auch schon eine kleine Chance, Distanz zu schaffen. Also du denkst so, ja, ich bin so ein Versager. Warum habe ich keine Energie? Ich bin so ein Versager, ich habe keine Energie, aufzustehen, was das Normalste der Welt ist für Leute, morgens aufzustehen, die Sonne scheint, warum stehe ich nicht auf?
Ja.
Und jetzt kannst du denken, ich bin so dumm, ich habe keine Kraft, ich stehe nicht auf. Oder du könntest denken, es ist nur ein Gedanke, dass ich ein Versager bin, weil mir gerade die Energie fehlt.
Ja, das ist, also
du schaffst dadurch ein Stückchen Distanz, minimal. Es ist mir klar, dass das keine Lösung ist, wenn es dir richtig dreckig geht. Aber du schaffst ein kleines bisschen mental Distanz zu schaffen.
Ja, und es ist ein Step. Also ich würde es jetzt auch nicht runterspielen, sondern ich würde sagen, ja, es ist auf jeden Fall ein Step. Und der Anspruch und der Wunsch ist natürlich höher, aber es ist ja klar, dass es Step by Step nur gehen kann, so, ne? Weil es einfach so gewaltig ist. Aber wir waren gerade dran, oder beziehungsweise du wolltest sagen, wie bist du da rausgekommen? Was hat dir geholfen?
Genau, ich war dann, also meine erste richtig krasse Phase war dann halt eben 2020 mit Corona, keine Menschen mehr gesehen, keine Aufträge mehr, keine Konzerte, da ging es dann halt richtig den Bach runter sozusagen. Mhm. Dann stand ich auf dieser Warteliste und dann bin ich eben da in dieses PZN, Psychiatrisches Zentrum Nordbaden, weil das halt von Mannheim, ich habe in Mannheim gelebt, das war halt irgendwie zuständig und es war ein bisschen schneller als andere Kliniken.
Ja.
Im Nachhinein würde ich sagen, der Aufenthalt war für mich super schwierig.
Mhm.
Also ich war zweimal in der Klinik wegen Depressionen.
Mhm.
Da war es halt so, ich war ja mehrere Monate quasi schon auf mich zurückgeworfen, bin dann in die Klinik gekommen und hatte halt irgendwie die Hoffnung, okay, jetzt gehen wir es an.
Mhm.
Jetzt reiße ich mich zusammen, ha, das ist auch wieder so blöd.
Ja.
Jetzt habe ich den Mut, ich gehe in die Klinik. Wir checken alles durch, Blut abnehmen, Körper wird durchgecheckt, okay, am Körper liegt es nicht. Das ist ja auch schon eine wichtige Info.
Mhm.
Das ist zwar noch nicht die Lösung, aber es ist schon mal ein Schritt.
Ja, klar.
Körperliche Dinge auszuschließen. Da wurde dann auch quasi so, du kriegst dann schneller einen Termin für MRT, Gehirn, so Röhre und
dann
immer gesagt Techno-Party, da macht es ja immer so bum, 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 bum.
Genau.
Kleine Techno-Party und dann bist du halt in der Röhre drin. Manche haben ja auch Probleme, da haben Angst davor, Platzangst und so.
Ja.
Hatte ich zum Glück nicht.
Mhm.
Die haben dann gesagt, okay, stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine Techno-Party, Augen zu und einfach die Musik genießen. Dieses bum, bum, bum und so. Macht ja so komische Geräusche. Und was ich da dann irgendwie auch gelernt habe, war so ein bisschen, du entwickelst so eine Art Galgenhumor.
Mhm.
Und der Humor, finde ich, ist in vielen Lebenslagen ja oft hilft. Wenn du keinen anderen Ausweg mehr meinst, Humor.
Ja.
Und da war das dann so, da habe ich dann auch so Sprüche gebracht. Also dann so beim MRT so saßen halt, also da waren die Ärzte, eine Ärztin, die das gemacht hat, ja, hier jetzt hinlegen, bla 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 und so weiter, machst das, ist ja auch völlig neu, habe ich noch nie gehabt in meinem Leben sowas.
Mhm.
Und dann sind ja hinten so Bildschirme, Computer, die schauen sich das an.
Mhm.
Und dann so im Gehen meinte ich so, ja, und haben sie den Gehirn gefunden, ist eins da.
Ja, ja.
Und dann so, okay, ist ja schon mal gut.
Sehr gut, so, das ist schon mal sicher.
Ja. Man entwickelt dann, und das habe ich auch bei Mitpatienten oft erlebt, und das ist so eine schöne Sache, weil das, man ist irgendwie, das sind wildfremde Menschen, denen du begegnest, aber die haben halt auch gerade irgendein Problem, das vielleicht komplett anders gelagert ist, aber halt irgendwie doch ähnlich ist zu deinem. Also was auch mit Psyche zu tun hat.
Ja.
Und da habe ich echt Menschen erlebt, wirklich tolle, warmherzige Menschen.
Cool.
Und das ist eine ganz, ganz, ganz eigene Art von Gemeinschaft, weil du eben in einem Boot sitzt. Ja? Du hast halt jetzt auch diesen Klinikaufenthalt und jetzt musst du dich halt irgendwie mit der Situation arrangieren. Das Problem bei meinem ersten Aufenthalt war es, die Klinik war halt auch durch Corona total mit Maske und so und dann immer nur die Hälfte im Speisesaal und Abstand und nur die halbe Gruppe. Dann sind Sachen entfallen. Sport hilft ja, weiß man. Gerätetraining, dann ist noch ein Ding kaputt. Und es waren halt lauter Sachen, lauter ungünstige Zustände, dass es mich, je länger ich da war mit jeder Woche, ich wollte ja arbeiten, ich habe gesagt, jetzt gehe ich es an. So bin ich reingegangen. Und dann habe ich gemerkt, also hier komme ich gar nicht weiter.
Okay. Ja.
Und das war dann ein bisschen das war dann so ein bisschen frustrierend für mich.
Ja, klar.
Oder nicht zu sagen, ein bisschen frustrierend, das war sehr frustrierend. Weil dann war es so, ich hatte eine wirklich gute Psychologin, die hat dann noch gekündigt. Also wir hatten einmal die Woche ein Gespräch. Ich habe der alles erzählt, habe gesagt, okay, jetzt gehe ich es an, ich öffne mich, ich habe den Mut, ich rede frei von der Leber weg, in Hoffnung auf irgendwie, wir erarbeiten was gemeinsam. Und dann hat die gekündigt, dann kam eine neue Ärztin.
Okay.
Dann wurde natürlich gesagt, ja, ja, Herr Donald, die Akte wird ja weitergegeben, die arbeitet sich ein.
Naja.
Dann im ersten Gespräch habe ich gemerkt, na, der hat einen Scheißdreck sich eingearbeitet. Entschuldigung, dass ich jetzt so salopp sage, aber
kein Ding, ja.
Die hat alles nochmal neu gefragt und du denkst, was, ich bin doch jetzt schon 4-5 Wochen hier, muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nein, nein, ich will nicht noch 5-6, ich will hier auch wieder raus. So.
Ja.
Und das war so ein bisschen ungünstig, also diese ganzen Konstellationen mit Corona, dass Dinge ausgefallen sind, weil der Sport hat mir schon geholfen. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich auch joggen konnte.
Okay.
In der Zeit. Ich bin aber zu laufen gegangen. Das Gelände war wunderschön dort. Gab so einen Weinberg noch und ein kleines Waldstück. Konnte ja dann raus. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich nie, also ich war jetzt nie akut gefährdet, mir irgendwie selbst was anzutun.
Okay.
Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja. Gerade im Klinikkontext. Es war eine offene Station. Ich konnte jederzeit rausgehen, konnte mich abmelden und ich durfte eigentlich alles machen, was ich machen wollte. Und es gab auch diese Belastungserprobung. Du fährst dann am Wochenende mal heim, schaust, geht es gut beim Bahnfahren, kriege ich es einigermaßen hin und schreibst einen kleinen Bericht. Das ist so üblich. Aber jede Klinik, also es gibt so ein Grundding, was halt gleich ist, aber jede Klinik macht auch manche Sachen ein bisschen anders. Und da gibt es halt auch Vor-Nachteile oder Dinge, die halt zu dir besser passen oder weniger gut zu dir passen. Und da sollte man sich schon ein bisschen informieren oder vielleicht, wenn es geht, wenn man sich informieren kann, hilft es wahrscheinlich.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, diese Pandemie hat natürlich da einfach auch wirklich so reingehauen, wie es auch vielleicht eine Klinik nicht wusste. Ne? Das ist ja
die
auch
Klinik
das
hatte zu kämpfen mit den ganzen Auflagen. Und dann gab es auch manchmal so, oh, gibt es eine Corona-Verlaufstation? Also es gab solche Sachen auch und es war für die alle super, super schwierig. Das muss man dazu sagen, wirklich. Aber ich war dann halt 2 Jahre später noch mal in einer Klinik. Das war eine andere. Und da muss ich sagen, das war viel kleiner alles. Und das hat mir wirklich richtig gut weitergeholfen. Viel besser als der erste Aufenthalt. Und da war natürlich die Hemmschwelle auch groß zu sagen, ey, die erste Klinik war jetzt so blöd, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, lasse ich mich noch mal ein auf eine weitere. Und da war ich auch schon recht stabil wieder. Da haben viele Leute gesagt, komm bitte. Also viele Leute haben auf mich geredet, haben gesagt, mach das noch. Arbeite, nutze es als Chance, geh nochmal stationär. Mir ging es eigentlich schon gut. Also ich habe auch andere gesehen, denen ging es viel schlechter. Und ich wusste, oh, okay, denen geht es wirklich schlecht. Man hat es den Leuten auch angesehen. Man kann ja in die Gesichter schauen und sieht es ja auch, wie es jemandem geht. Und der Klinikaufenthalt, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und ich hoffe sehr, dass die Dinge, die ich da gelernt habe, mir jetzt die nötige Stabilität auch geben, dass ich möglichst lange auf so einem Level bleibt, wie ich jetzt bin.
Ja, okay.
Weil ich würde sagen, mir geht's gut momentan. Ich kann alles machen, was ich machen möchte. Ich war jetzt auch diese Woche schon wieder joggen auch. Und
cool,
weil ich liebe das Laufen jetzt nicht so sehr, dass ich sage, oh, juhu, joggen. Aber ich weiß, es tut mir gut.
Tut dir gut. Aber das heißt, du hast schon das Gefühl gehabt, es gibt Momente, da hat dir geholfen, mit Therapeuten, Psychiatern, vielleicht sogar auch Klinik, also Psychologin in der Klinik zu reden. Und die haben mit dir erarbeitet, was dir im Leben hilft. Also wo du einfach für dich Dinge tun kannst, die dir raushelfen aus solchen Phasen.
Definitiv, so, ne?
Okay.
Ich hatte sogar, das will ich ganz kurz erzählen, ja, weil es war wirklich besonders für mich. Ich habe in der, es sind auch manchmal die Umstände, du bist manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort, sowas gibt es im Leben. Oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja.
Und für mich war der zweite Klinikaufenthalt letzteres. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Okay.
Ich war erst auf so einem Einzelzimmer. Mhm. Nee, stopp, es sind immer zwei Bettzimmer gewesen. Mhm. Ich war mit einem älteren Herr auf dem Zimmer, mit dem ich mich so ganz okay verstanden habe. Mhm. Der ist dann gegangen, der wurde entlassen, dem ging es wieder gut. Und dann bin ich umgezogen. Da war ich erst allein, Einzelzimmer, so ein bisschen abseits, so ein Zimmer. Und da kam dann jemand, der halt sehr krass übergewichtig war. Da kam jemand anderes, der hat dieses Spezialzimmer gebraucht. Dann bin ich auf ein anderes Zimmer gekommen. Und den Mann, mit dem ich dann auf dem Zimmer war, das war für mich einfach ein Glücksfall.
Okay.
Das war für mich kein Zufall in dem Sinne. Da kommt wieder ein bisschen das Thema Glaube vielleicht auch rein.
Ja.
Weil ich glaube irgendwie, ich kann nicht mehr an Zufälle glauben.
Okay.
Sagen wir es mal so.
Ja.
Auf jeden Fall, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber der Mann hat mir so gut getan, wir hatten eine gleiche Art von Humor.
Ja.
Der hätte mein Vater sein können, der hatte auch einen Sohn, der in meinem Alter war. Mhm. Der hat Musik geliebt, der hatte auch Ahnung von Musik. Mhm. Wir hatten so gute Gespräche beim Essen.
Cool.
Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Therapie, sind die Gespräche mit Mitpatienten. Mhm. Bei ihm war es halt anders gelagert.
Mhm.
Bei ihm war es eher, dass er sich in einen Burnout sozusagen durch Überarbeit, also er hat nur noch gearbeitet sozusagen. Und Dinge, die ihm eigentlich gut tun, wie Sport oder so, vernachlässigt.
Mhm.
Das war so sein, sein Thema. Und man tauscht sich ja dann so aus. Und wir hatten so eine gute Gemeinschaft da.
Cool.
Und zwar insgesamt war es auch viel kleiner.
Mhm.
Und das war so ein Setting, was mir so gut getan hat.
Mhm.
Und es gab auch, was super überraschend ist, und das will ich auch noch erzählen, weil es wirklich spannend ist, es gab dort die Kunsttherapie.
Mhm.
Und die Therapeutin, die es gemacht hat, hat es wirklich toll gemacht.
Mhm.
Weil ich habe jetzt so ein bisschen, ich dachte immer, ich kann nicht malen.
Mhm.
Ich habe ja bildende Kunst, BK, in der Schule gehabt. Ich habe das abgewählt. Weil es war dann damals die Wahl Musik oder BK.
Ja.
Ist doch als Musiker klar, dass er Musik weitermacht.
Ja, ja.
Also BK, tschüss damit.
Ja.
Und ich, mein Glaubenssatz war, ich kann nicht malen.
Mhm.
Und in der Kunsttherapie habe ich gemalt und ich habe Bilder gemalt, wo ich wirklich danach gedacht habe, hä? Ich finde das Bild ja sogar schön.
Okay, cool.
Was ich nie gedacht hätte.
Ja, ja, ja.
Und das sind so Erfahrungen. Das sind alles viele kleine Erfahrungen. Alle zusammen war das ein super Aufenthalt. Da habe ich viel gelernt.
Schön.
Und kleiner Funfact, die Bilder, ich habe mir manche Bilder sogar aufgehangen in der Wohnung. Nicht, weil ich die jetzt so geil finde, dass ich sage, oh, guck mal, ich bin so ein toller Künstler. Überhaupt nicht. Die sollen eher mich daran erinnern, dankbar zu sein, dass es mir jetzt gut geht. Also ich gucke das Bild an und sage, stimmt.
Mhm.
Das Bild ist so eine Art Reminder an mich selbst.
Cool.
Das ist nicht selbstverständlich, dass es mir gerade gut geht. Und schau mal, das hast du gemacht.
Ja,
trotzdem.
Genau. Ja, genau. Cool. Ich freue mich vor allen Dingen, dass du sagst oder dass du erzählst, dass dir das gut getan hat, dass du so schöne Momente auch in einem Klinikaufenthalt hattest. Ne? Weil ja klar, man macht vielleicht auch mal eine Negativerfahrung, aber auch für Leute, die vielleicht sogar zuhören, HörerInnen, die sagen, ja, ich kann mich da gar nicht aufraffen, zu sagen, doch, da gab es richtig schöne Momente und das kann passieren. So, ja. Ich glaube, das kann Hoffnung machen. Wir müssen auch so ein bisschen schon zum Schluss kommen, aber ich noch eine Frage, bevor wir ins Lagerfeuer gehen, falls du Lust hast, wissen wollen, was würdest du Menschen raten, die nicht sicher sind, ob sie Depressionen haben oder nicht? Was können sie tun?
Ja, auf jeden Fall, wenn sie irgendjemanden kennen im Bekanntenkreis, Freundeskreis, also wenn sie irgendjemanden kennen, fragen.
Okay.
Also mit dem ins Gespräch kommen. Ja. Mir hat auch ein Bekannter meiner Eltern, der auch mit dem Thema viel krasser zu tun hat.
Mhm.
Der war offen, mit mir darüber zu reden. Okay. Es war ein winziger Schritt.
Ja.
Und die haben den Kontakt hergestellt und der war offen.
Mhm.
War ich natürlich am Anfang auch so ein bisschen, wie wird das jetzt? Aber es hat geholfen, einfach mit ihm zu reden. Weil jemand, der das erlebt hat, kann das besser nachvollziehen. Mhm. Davon bin ich, glaube ich, überzeugt.
Ja.
Dass jemand, der das wirklich weiß, wie sich das anfühlt oder wie scheiße es sein kann,
ja, klar.
Kann dir, glaube ich, besser zuhören als jemand, der das gar nicht kennt.
Ja.
Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ein Gespräch mit jemandem, also man kann mit jedem reden. Jemand, der verständnisvoll zuhört, ist auf jeden Fall wichtig.
Ja.
Gute Freunde können helfen.
Mhm.
indem sie nur zuhören und da sind. Mhm. Weil die Ratschläge können helfen, aber manchmal sind Ratschläge eben auch Schläge.
Ja.
Da sein. Mhm. Nachfragen da sein. Mhm. Und es ist super schwer für Angehörige. Mhm. Also meine Ex-Frau hat da auch eine super schwere Zeit gehabt, weil die das ja voll miterlebt hat. Ja, was ist mit dem jetzt so? Ja, macht ja auch Angst.
Ja, klar.
Du siehst da deinen Angehörigen, wie er nur im Bett liegt, und dem geht's dreckig offensichtlich. Ja. Und du kannst nichts machen. Sowas macht ja auch Angst. Mhm. Und mein Tipp, nachfragen, da sein und Dinge ausprobieren. Mhm. Und es kann sein, die Dinge helfen nicht, weiter probieren.
Ja,
ermutigen.
Dranbleiben.
Also
ne?
Das Ding, ermutigen.
Ja, finde ich richtig cool. Finde ich auch wirklich richtig wichtig, dass du es sagst. Weil ich glaube, dass du als jemand, der sagst, mir geht es jetzt gerade gut, ich habe das geschafft, auch schon durch mehrere Phasen hindurch, zu sagen, dranbleiben ist wichtig, ja.
Und ich möchte noch hinzufügen, also die Freunde können natürlich nicht, die sind sehr, sehr wichtig, Freunde, Familie. Ich glaube, für Menschen, die dann noch einsam, die eh einsam sind und niemanden haben, für die ist es noch viel, viel, viel härter. Mhm. Aber die Freunde können das auch nicht ersetzen, dass ich einen Therapeuten, dass ich mir, also ab einem bestimmten, es gibt einen Punkt, wo man sich eingestehen muss, ich brauche professionelle Hilfe. Und es ist keine Schande und es ist auch keine Zeichen von Schwäche, sich professionelle Hilfe zu suchen. Es ist eher im Gegenteil, es ist ist eine Stärke zu sagen, hey, ich brauche Hilfe.
Ja.
Das ist eine Stärke. Und da kann ich nur ermutigen, mach das.
Amen. Ja, super.
Ja,
ja, finde ich gut. Hast du noch Bock aufs Lagerfeuer?
Sehr gerne.
Okay, Lagerfeuerbekenntnis heißt, ich gebe dir drei Aussagen und eine Frage und du so aus dem Bauch heraus gibst mir eine Antwort und dann gucken wir weiter. Ich glaube tief im Herzen an.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch,
ja,
romantisch, aber ich glaube, tief im Herzen glaube ich an die Kraft der Liebe. Und jetzt nicht Liebe so Hollywood-mäßig, sondern also echte Liebe, dass ich sage, okay, ich liebe einen anderen Menschen, ich teile vielleicht nicht seine Ansichten, ich bin vielleicht völlig anderer Meinung und trotzdem spreche ich mit ihm. Sowas zum Beispiel, in die Richtung.
Interessant, vielleicht eine Idee, coole Definition von Liebe.
Im Gespräch bleiben, obwohl man vielleicht
gar
nicht den anderen so sympathisch findet. Oder also ja, da irgendwie eine Verbindung aufrecht zu halten. Ja, das finde ich wichtig.
Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ja, einmal Corona und die ganzen Auswirkungen von Corona.
Ja.
Aber auch noch tiefer, weil ich jetzt ja eh schon Hass und Vorurteile.
Okay.
Ich finde, Hass und Vorurteile sind Dinge, die so viel mit sich bringen, so viele Dinge, die andere schöne Sachen blockieren, das kann weg.
Ja. Ja. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Okay, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig.
Ja.
Ich bin ja Künstler und ich liebe Kunst und die Begegnung mit Menschen. Mhm. Und wenn ich sofort könnte, würde ich, glaube ich, nur noch Konzerte spielen und nur noch Events gestalten, wo Menschen zusammenkommen und eine gute Zeit erleben und gesehen werden und in ihren Stärken gefördert werden und ermutigt werden. Sowas. Da fehlen halt oft die Mittel dazu.
Ja, aber cool. Sehr cool. Okay, und letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Ach, das erwischt du mich jetzt auch am linken Fuß. Auf einen Drink? Wahrscheinlich irgendein krasser Musiker. Ich überlege gerade, ich scanne gerade ganz, 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 ganz schnell in. Wahrscheinlich einen Pianisten. Gerade höre ich, also was aktuell ist, gerade höre ich sehr viel, oder ich habe in der Zeit auch, ich habe mich aus einem Tief mal, also nach dem ersten Klinikaufenthalt, habe ich mir irgendwann so eine Challenge im Winter gesagt, ich gehe jetzt 30 Minuten joggen. Und wenn es noch so scheiße ist und ich mich noch so krass quälen muss, und ich musste mich wirklich quälen bei Wind und Wetter, Schneehose angezogen, also meine Jogginghose, Winterhose angezogen, und ich hatte immer Musik auf den Ohren, und es war Musik von Esbjörn Svensson, das ist ein schwedischer Jazzpianist. Der ist halt ganz tragisch beim Tauchen ums Leben gekommen. Also das geht nicht mehr. Aber mit ihm würde ich einen Drink gerne nehmen.
Ja,
aber
es geht leider nicht. Das haben auch schon Leute so beantwortet, dass sie gesagt haben, auch keine nicht lebende Person.
Und da ganz kurz kleiner Tipp, weil ich ja als Musiker, ich will ja auch immer, kleiner Tipp noch, hört euch das Album an, Close mit Aha. Lina Nyberg. Esbjörn Svensson spielt Klavier, Lina Nyberg, schwedische, ich denke Schwedin,
ja.
bin mir aber nicht 100% ja. sicher. Skandinavierin auf jeden Fall.
Ja.
Jazzalbum, Gesang, Klavier, weil ich oft im Duo spiele.
Ja.
Das Album ist Gold. Pures Gold.
Cool. Am Lagerfeuer noch ein kleines Schmankerl, ein Musikalbum, eine Musikalbumempfehlung. Cool. Ludger, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ganz baff und auch irgendwie beschenkt durch deine Story. Ich find's cool, mit welchem positiven Vibe du erzählst und wie viel du erzählen kannst, dass du irgendwie merkst, dass ich irgendwie merke, das berührt mich auf ganz vielen Ebenen. Ich möchte eigentlich noch viel, viel mehr eintauchen. Aber ich freue mich auch, dass ich hören konnte, dass du ganz vielen anderen Menschen Mut machen willst, dran zu bleiben. Das bleibt bei mir irgendwie so am Schluss noch hängen, dass ich merke, finde ich richtig gut. Und wenn das dieser Podcast, diese Podcast-Folge vielleicht leisten kann, wäre das mega, dass wir Leute von hier aus ermutigen und sagen, bleib dran, versuch es weiter, es lohnt sich. So, finde ich super.
Ja, da möchte ich auch noch kurz sagen, wenn Leute das hören, also man kann mich auch gerne anschreiben und so weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wenn ihr das jetzt hört und ihr denkt, boah, da weiß er vielleicht was oder das hat mich interessiert oder so. Wenn jemand irgendwie noch mehr Infos will, ich bin echt bereit, darüber zu sprechen. Cool. Ich habe auch, vor ein paar Wochen habe ich auch mal mit einem Menschen gesprochen, den habe ich länger nicht getroffen. Und dann saßen wir beim Bier zusammen. Und der war auch sich nicht so sicher. Er so, ich habe auch manchmal so Phasen, aber es ist nicht so krass. Und soll ich nicht? Und wir haben bei einem Bier wirklich ein tolles Gespräch gehabt.
Schön, ja.
Und uns quasi wieder getroffen. Ich kann ihn von ganz früher und wir haben uns lange aus den Augen verloren gehabt. Und dann war es für ihn auch irgendwie gut. Das Gespräch hat ihm auch irgendwie geholfen, glaube ich. Oder der Austausch hat auch mir geholfen. Und ich sehe da eher dieses, wenn wir miteinander reden, können wir eigentlich nur dazu gewinnen.
Ja.
Also als Chance. Vielleicht hilft es auch nicht. Aber dann hast du es probiert.
Genau.
So denke ich.
Dranbleiben.
Also gerne mich auch anschreiben. Man findet ja meine Internetseite und so bla bla bla
genau.
im Internet. Und wenn ich irgendwie weiterhelfen kann, ich mache das wirklich sehr gerne.
Und du wirst bei Instagram auch auf der Folgenseite verlinkt oder auf dem Folgenbeitrag sozusagen. Das kann man dann auch nochmal machen. Sehr gut. Ludger, vielen Dank. Schön, dass du da warst und mach's gut.
Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Gerne, gerne. Danke. Ciao, ciao.